Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Matthias Graf zu Gast. Er ist Diplompsychologe, Psychotherapeut und Kinderwunschberater. Als Leiter einer Beratungsstelle hilft er Menschen jeden Tag in schwierigen Situationen weiter. Mit ihm spreche ich heute darüber, welche Themen Männer in der Kinderwunschzeit beschäftigen und welche Situationen schwierig für sie sein können. Lieber Matthias, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
Super. Matthias, wenn jetzt ein Mann in der Kinderwunschzeit ein schlechtes Spermiogramm hat, kann eine Beratung ja daran nichts ändern. Macht es für einen Mann trotzdem Sinn, in die Beratung zu kommen?
Grundsätzlich natürlich ja, muss ich ja fast sagen, weil ich dieses Angebot habe. Die Frage ist natürlich berechtigt, hat wahrscheinlich ein bisschen den Hintergrund, die Beratung sollte doch eigentlich helfen, die Kinderwunschchancen etwas zu steigern. Und wenn nun das Spermiogramm schlecht ist, wie soll denn das funktionieren? Und Tatsache ist, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Dafür kann psychologische Beratung nicht helfen. Und dennoch natürlich, ich habe dieses Angebot, macht es Sinn. Nicht für alle Männer. Also vielleicht wäre sowieso wahrscheinlich eine der häufigsten Antworten, die ich grundsätzlich auf Fragen geben könnte. Naja, es kommt drauf an. So wie man ja vielleicht überhaupt in der Psychologie fast immer antworten könnte, kommt drauf an. Und es kommt natürlich auf den Mann an, der da in die Kinderwunschberatung kommt, potenziell kommt, von dem man vielleicht das Gefühl hätte, es täte ihm gut, er würde kommen. Wenn es nun ein Mann ist, der sagt, ja, das ist natürlich blöd, das weiß ich jetzt auch nicht so recht, aber so ist es halt im Leben, man kann nicht immer alles so haben, wie man das möchte, dann muss ich sagen, wenn er kein Anliegen hat und wenn es ihm nicht wirklich jetzt schlecht geht, wenn er mit seiner Frau gegebenenfalls da ganz klar kommt, dann würde ich sagen, das macht keinen Sinn, dass du in die Beratung kommst. Seien wir wollen ein bisschen plaudern, das können wir immer tun. Das ist übrigens der zweite Fall natürlich, tatsächlich so gemeint, ein bisschen plaudern. Also für viele Männer kann es einfach deswegen sinnvoll sein, weil sie dann überhaupt eine Anlaufstelle haben, irgendjemand, mit dem sie reden. Das betrifft jetzt nicht nur das Thema Kinderwunsch, sondern überhaupt irgendwelche psychologischen Anliegen von Männern. Vielleicht ist eine tatsächlich der häufigsten Antworten, die ich von Männern bekomme, wenn ich sowas wie eine Bilanz mache. Männer, ein einzelner Mann tatsächlich ist in der Beratung, ob jetzt zum Thema Kinderwunsch oder zum anderen Thema. Dann machen wir einige Stunden und irgendwann sagen wir, schauen wir mal, wie weit sind wir denn gekommen? Macht es denn noch Sinn? Sind wir auf dem richtigen Weg und dergleichen? Und dann schauen wir, mit welchem Anliegen sind sie denn gekommen und was bringt es ihnen denn? Was hat es ihnen am meisten jetzt hier irgendwie einen Benefit gebracht? Dann ist eine der häufigsten Antworten wirklich, dass der Mann sagt, ja, es ist einfach gut, diese Stelle zu haben. Wissen Sie, ich habe nicht wirklich jemand, mit dem ich darüber reden kann, über solche Themen. Ich habe keine, das ist vielleicht was vom häufigsten, aber zumindest nichts Exotisches, dass ein Mann sagt, so richtig gute Freunde, mit denen ich über mein Innenleben rede, habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Natürlich habe ich einige Kumpels und so weiter und wir gehen Skifahren und alles toll und dergleichen, aber über solche Themen rede ich eigentlich kaum. Auch mit einer Frau manchmal nur mäßig.
Ja, und häufig ist es ja bei dem Thema auch so, das berichten ja auch die Frauen, dass auch wenn sehr tragfähige Beziehungen da sind und sehr Beziehungen, wo man über sehr viel Gefühle spricht, dass das Hintergrundwissen zum Thema Kinderwunsch bei Nicht-Betroffenen halt oft eigentlich nicht vorhanden ist und dann leider sich das so sehr an der Oberfläche abspielt mit so Sachen wie, ja, ihr könnt doch adoptieren oder sowas.
Ja.
Wäre es denn für einen Mann auch, wäre es okay als Anliegen, wenn der sagen würde, ja, ich komme mit meinem schlechten Spermiogramm eigentlich okay zurecht, aber meiner Frau geht's schlecht und ich weiß nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Darf man damit auch kommen?
Ja, darf man. Und realistischerweise ist vielleicht tatsächlich auch der häufigste Grund, warum Männer in Beratungen kommen, ist sehr selten, dass ein einzelner Mann zu dem Thema sich zur Beratung anmeldet. Viel häufiger ist, sie kommen eben mit der Partnerin mit. Und dann ist genau das, was du sagst, einer der häufigsten Anliegen. Wie kann ich denn meine Partnerin unterstützen? Und ich fühle mich mittlerweile völlig hilflos. Und was kann ich denn tun, wenn sie wieder in ein emotionales Loch gerät und dergleichen? Natürlich, warum sollte das kein seriöses Anliegen sein?
Mhm. Und du hast es ja auch schon gesagt, ne? Natürlich wird durch so eine Beratung jetzt kein Laborwert wie ein Spermiogramm verbessert und jeder Coach oder Berater, der das verspricht, der hat keine wissenschaftliche Basis dafür. Der macht ein Heilversprechen, für das es keine Wissenschaft dahinter gibt. Mhm. Und trotzdem wissen wir halt als Psychologen und Psychotherapeuten, dass man irgendwie mit seinen Gefühlen besser zurechtkommt, wenn man die, ich sag mal, handhaben kann. Und in der Besprechung handhabt man die halt auch ein bisschen. Und den meisten Menschen hilft es auch für ihre Beziehungen, dass sie ja vielleicht auch jemandem erklären können, warum vielleicht Redebedarf auch nicht so groß ist. Das heißt ja nicht immer, dass man ganz, ganz viel dauernd und überall drüber reden muss. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch in unserer Podcast-Folge, wir wollen nicht zu viel so eigentlich heteronormativ sagen, Männer sind so und Frauen sind so, aber trotzdem, ich teile auch deine Beobachtung, dass eben sehr, sehr selten auch in meinen Angeboten, Online-Gruppen und so weiter auch halt wenig Männer sind. Und ich aber halt trotzdem glaube, dass die von dem Angebot profitieren können. Glaubst du, es ist für Männer wichtig, dass du auch sehr offensichtlich ein männlicher Berater bist?
Also vermute ja. Und die Erfahrung ist eher, also wenn ich etwas Explizites dazu höre, ja. Explizit höre ich am meisten davon, von Frauen, die sich als Paar anmelden und dann sagen, sie möchten. Wir sagen dann, wir werden das in der Teamsitzung verteilen, zu welchem Berater, Beraterin sie kommen, und die dann sagen, nein, es soll aus ganz explizit ein Mann sein, oder die haben mich aus irgendeinem Grund schon ausgesucht, und sagen dazu, weil sonst bringe ich meinen Mann ohnehin nicht dazu, mitzukommen. Der Hintergrund ist manchmal so, vermutlich so etwa der, dass der Mann denkt, na, dann schleppt die mich zur Therapeutin, und die selbstverständlich ist natürlich auf ihrer Seite, und dann werde ich da von zwei Frauen bequatscht. Also es kann gut sein, dass es für einige Männer explizit wichtig ist, dass ich ein Mann bin. Sag mal so, bei, jetzt nenne ich es mal, peinlichen Männerfragen, ganz bestimmt.
Wir haben ja eine ähnliche Ausbildung gemacht. Also du bist jetzt ein bisschen älter als ich, aber du bist Verhaltenstherapeut. Ich bin auch Verhaltenstherapeut. Wir haben die gleichen Sachen gelernt. Und so aus unserer Sichtweise würden wir wahrscheinlich immer sagen, ja, ist für uns in Ordnung, dass Patienten oder Klienten sich das aussuchen. Aber letztlich arbeiten wir halt mit dem gleichen Handwerkskoffer. Und wenn ich jetzt so gucke, quasi in meinem Handwerkskoffer, was ich in der Beratung da anbiete, mache ich da was anders, wenn ein Mann zur Beratung kommt oder eine Frau? Ehrlicherweise nein, ich habe nur das Handwerkszeug, was ich habe. Und trotzdem ist aber ja das persönliche Empfinden der Klientinnen und Klienten berechtigt zu sagen, auch wenn sie es vielleicht nicht so richtig begründen können, ja, mir ist aber lieber bei einem Mann oder bei einer Frau, ne? Aber so für uns selber als Berater ist es manchmal auch schwierig zu begründen, weil wir gar nicht sagen können, was wir da anders machen, oder berätst du Männer anders als Frauen?
Nein, definitiv nicht. Was manchmal schon so sein kann, ja. Je nachdem, wie die Beziehung dann passt, wie locker es auch ist, manche Beratungen laufen ja viel besser, tatsächlich auch effektiver, wenn es so ein etwas fast Kaffeehausgespräch wird und wir dann so ein bisschen mitunter auch unter Männer reden oder sowas. Ja. Also zum Beispiel auch jetzt über eine Mese oder These, also wo man, das muss man sich vorstellen, tatsächlich in den Hoden gestochen oder gar etwas aufgeschnitten wird oder sowas. Und da ist, glaube ich, schon gut, wenn man so ein bisschen jetzt einen anderen Slang drauf hat. Aber rein methodisch natürlich oder von den Fragen, die ich stelle, würde ich dir hundertprozentig recht geben. Natürlich ist das Handwerkszeug das Gleiche.
Ja, und da gebe ich dir natürlich recht. Also das Mitgefühl für so eine Vorstellung, jemand schnipselt an meinem Hoden was rum. Ich kann halt ja als Frau nur versuchen, mir das anhand von meinen anderen supersensiblen Körperteilen vorzustellen. Und da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also so das Mitgefühl, das empfinden zu können, wie schwierig das ist, sich zu überwinden, das machen zu lassen. Da würde ich dir absolut recht geben. Das ist was anderes, wenn man halt die Körperteile selber hat oder wenn man sie nicht hat. Andererseits ist es eben so, in unserer Fachgesellschaft, wo wir ja beide auch als Kinderwunschberater zertifiziert sind, gibt's halt weniger als eine Handvoll Männer. Also bevor man gar nicht in die Beratung geht, weil es keinen Mann in der Nähe gibt, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall besser, ein Beratungsangebot wahrzunehmen, auch wenn es von Frauen angeboten wird. Würdest du da zustimmen?
Definitiv, natürlich. Wäre ja absurd zu sagen, dann lieber keine Beratung. Also, und zwar auf dem Hintergrund, wie es du jetzt eben gerade gesagt hast. Ja, also die rein das, was sie psychologisch, fachlich profitieren können, ist ziemlich sicher unabhängig davon, ob das nun eine Beraterin oder ein Berater oder auch eine diverse Beraterin ist. Das definitiv, dass der rein menschliche Faktor sozusagen eine Rolle spielt bei dem, wie sehr nehme ich es überhaupt in Anspruch, wie sehr habe ich ein 1,5-Sekunden-Gefühl, wenn ich reinkomme und den anderen oder die andere sehe. Das ist etwas, was wir fachlich so ja nicht in der Hand haben.
Ja, und mit 1,5-Sekunden-Gefühl meinst du so, ob ich in der ersten Begegnung das Gefühl habe, mir ist jemand sympathisch und dass ich das Gefühl habe, okay, da erzähle ich jetzt mal, was los ist und dann gucke ich mal, ob da hilfreiche Sachen zurückkommen oder ob ich schon gleich am Anfang denke, boah, nee, ich will nicht, ich will der Person nichts erzählen. Das hat dann letztlich wahrscheinlich nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit einer anderen Form von, das wird oft Chemie genannt, ne, wo wir jetzt auch nicht so genau wissen, was es genau ist.
Ja, richtig.
Wie erleben denn deiner Beobachtung nach Männer die Kinderwunschzeit anders oder besonders oder anders als Frauen?
Sozusagen im Mittel vielleicht, ja. Auch da ist natürlich wieder so, Frauen sind nicht Frauen. Frau Meier ist ganz anders als Frau Müller und Herr Huber auch wiederum völlig anders als Herr Schmidt. Von daher lässt sich sicherlich nicht sagen, bei Männern ist das so. Bei Frauen, das hatten wir ja vorher eingangs eigentlich auch schon, ja. Was ich sagen würde, was der große Unterschied vielleicht ist, ist, dass Männer einfach viel schneller in einer Unterstützungsposition sind. Sie haben das Gefühl, sie selber können gar nicht so ganz, ganz richtig viel tun. Und ausgerechnet bei diesem Thema ist es nun so, dass gegebenenfalls wir ja wahnsinnig wenig in der Hand haben. Wir haben wenig Einfluss. Wir haben schon Einfluss, natürlich. Wir können entscheiden, wollen wir reproduktionsmedizinische Maßnahmen ergreifen, gesund wollen wir leben, etc. etc. Aber schlussendlich klappt's oder klappt's nicht. Das bleibt häufig außerhalb unseres Wirkungsbereichs. Und dann erleben sich vielleicht Männer zusätzlich als hilflos, kann man so sagen. Und hat dann den Effekt mitunter, dass sie ihre eigene Bedürftigkeit mitunter gar nicht wahrnehmen.
Ja, da würde ich gerne nochmal genau. Was ist denn das Schwierige an einer Unterstützerrolle? Da kommen wir jetzt, glaube ich, hin. Warum ist nicht eine Unterstützerrolle viel einfacher als eine Rolle desjenigen, der im Mittelpunkt des ganzen Geschehens steht, sprich die Frau, die sich die ganzen Spritzen geben muss, die da dauernd hin muss. Was ist schwierig an einer Unterstützerrolle?
Also eben zum einen dieses nicht ganz so wahnsinnig viel in der Hand zu haben, wie man es gerne hätte. Also irgendein bestenfalls Medikament liefern zu können oder im Internet etwas Eindeutiges recherchieren, dann dies zu tun, dann klappt es. Diese Unterstützerrolle, gerade bei Paaren, nicht nur bei diesem Thema, aber eben bei diesem Thema besonders, liegt ja häufig darin, dass es im Wesentlichen darum geht, dass der andere, in dem Fall der Mann, eben da ist, dass er zuhört. Das meistens zumindest reicht oder dass die große Unterstützung darstellt. Und dafür sind manche Männer sehr unbeholfen damit. Sie möchten sie hören von der Frau, wie schlecht ihr geht. Beispielsweise der Schwangerschaftstest war wieder negativ oder vom Labor kam eben diese Info. Und dann überlegen sie gleich, okay, was müssen wir denn nächstes machen? Wann können wir denn wieder einsteigen mit dem Zyklus? Ich rufe gleich in der Praxis an und so weiter. Und das ist überhaupt nicht das, was die Frau will. Und dann blöderweise natürlich auch regt sich die Frau mitunter auf drüber oder wird unwirsch. Und der Mann, der wollte doch eigentlich, nur wollte ja eigentlich helfen. Unglücklicherweise ist manchmal dann eine genervte Stimmung, obwohl es beide doch eigentlich gut miteinander wollten oder meinten.
Ja, und du hast das auch gerade sehr schön eigentlich so ein bisschen fast vorgespielt, ne, mit so einer Stimme, wo es ganz schnell drum geht, was machen wir jetzt? Kannst du noch mal erklären, wie gutes Zuhören eigentlich geht?
Grundsätzlich ja. Also das eine ist, dem oder der anderen in dem Fall üblicherweise signalisieren, ich sag mal so, ich häng an deinen Lippen. Also das heißt, ganz banal, Blickkontakt, nicken, dann interessierte Fragen stellen, das habe ich gar nicht so ganz verstanden, wie meinst du das? Oder ging es dir da ähnlich wie? Oder einfach erzähl noch mehr oder keinesfalls interpretieren, also dem anderen sagen, Mensch, das liegt doch nur daran, dass. Gegebenenfalls kann auch da eine wichtige Info drin sein und das gegebenenfalls wirklich als offene Frage anzubieten. Also ich überlege mir da oder mache mir da so Gedanken, das könnte in die Richtung gehen, was meinst du denn dazu? Dann gegebenenfalls auch einfach, ich sag mal, das ausgelöste Gefühl, das sich gerade tut, rückzumelden und sagen, da bin ich jetzt auch völlig hilflos oder ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll oder dergleichen. Also auf jeden Fall nicht automatisch irgendwelche, jetzt sage ich mal, salopp Schlauheiten zum Besten zu geben.
Und ich frage da jetzt nochmal provokant nach, ist es nicht so, also ist es dann wirklich so, dass es einem Mensch, dem man sagt, oh, das ist aber schlimm, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Geht es den Leuten dann besser oder schlechter, die sowas gesagt bekommen?
Auch das wird nicht bei allen gleich sein, aber üblicherweise ist diese Empathie, also dieses Mitkriegen, es ist beim anderen angekommen, ja, ich habe eine Resonanz ausgelöst, er weiß wahrscheinlich, um was es geht, ja, und er meldet mir zurück, wie er es... In dem Fall ja, wir sind gemeinsam hilflos, ja, also so ein bisschen Hand in Hand schauen wir in die Welt und finden gemeinsam, Mensch, es ist doch echt gemein, was der liebe Gott oder das Schicksal oder wer auch immer uns da zumutet, ja, und das kann eine Verbundenheit herstellen und das kann tatsächlich wirklich hilfreich sein. Üblicherweise ist es nicht so, ja, dass die Erwartung ist, Mensch, ich sag dir was, mir geht's schlecht oder so, jetzt musst du doch irgendwas bringen, jetzt sagst du, dir geht's selber schlecht, jetzt geht's mir noch schlecht oder so, kenne ich so nicht, ja.
Ja, das erlebe ich auch nicht so. Ich erlebe es auch genauso, wie du es gerade gesagt hast. Und oft ist es dann so, dass die Gespräche über die schwierigen Dinge, die Gefühle, die Traurigkeit, dass wenn so eine Verbundenheit erreicht wird durch Mitgefühl und sagen, ich sehe dich, ich habe verstanden, wie es dir geht und was du fühlst, dass das Thema dann auch ein natürliches Ende findet, wenn man die Paare so, wenn die dann so ihre Gespräche führen, dann berichten mir auch oft die Männer und sagen, ja, und dann hat meine Frau gesagt, wollen wir jetzt einkaufen fahren? Und ich war so, wir müssen doch jetzt noch einen Plan machen. So, nee, es ging darum, zusammen die Situation ein Stück weit zu akzeptieren und auszusprechen und sich darüber zu verständigen, wie es geht. Und letztlich wissen ja beide Partner, dass halt die Handlungsoptionen, die sind beschränkt auf das, was die Klinik halt anbietet und ob man jetzt heute oder morgen oder nächste Woche da nochmal für einen Termin anruft, das ist auch am Ende dann nicht so wichtig. Aber nicht einer schleift den anderen mit, sondern genau wie du gerade gesagt hast, sehr schönes Bild, es ist dann eher so, wir stehen zusammen, halten uns an der Hand, wissen vielleicht nicht genau, wo wir langlaufen sollen, aber wir sind zusammen.
Ja.
Und jetzt ist es ja leider so, dass mir Frauen oft schildern, oh, mein Partner unterstützt mich so wenig. Das kennst du bestimmt auch aus der Kinderwunschberatung, wenn Frauen alleine die Beratung aufsuchen. Liegt das an den Männern oder an den Frauen oder woran liegt das?
Also vielleicht vorab, ich erlebe das tatsächlich nicht oft so. Der häufigere Fall ist tatsächlich, dass die Frau den Mann unterstützend erlebt. Also dann, wenn sie zu zweit in die Beratung kommen, zumindest üblicherweise fast. Wenn sie alleine kommen, dann hängt es so ein bisschen davon ab, warum sie alleine kommt, wie der Mann tatsächlich sich positioniert. Warum Frauen ihre Männer nicht unterstützend erleben, ist zum einen, so wie wir es gerade gesagt haben, ich sage mal so, meine Verletzlichkeit, Betroffenheit, meine Trauer und dergleichen hat bei ihm keinen guten Platz, so etwa. Also wenn ich davon erzähle, dann kommt er mit Lösungsvorschlägen oder manchmal sogar auch mit Vorwürfen. Ja, warum hast denn nicht schon lang oder dergleichen? Das gibt es durchaus. Andersrum, ein anderer Fall, in dem Frauen ihre Männer nicht unterstützend erleben, ist, zumindest bei manchen Frauen, wenn der Mann, jetzt sage ich mal salopp, nicht so sehr drunter leidet wie die Frau. Der Frau geht's ganz schlecht. Der Mann sagt, ja, finde ich auch blöd, ja, gell und so. Und könnte dann auch wieder weitermachen, weil er gerade die Winterreifen wechselt oder dergleichen. Und die Frau erlebt das so im Sinne von, naja, wirklich wichtig ist es ihm nicht. Oder mein Schmerz kümmert ihn kaum oder dergleichen.
Ja, und da ist meine Erfahrung, dass zum Glück stimmt das meistens nicht. Und wenn ich das geschildert bekomme, versuche ich auch immer zu gucken, okay, mit den Frauen, können sie irgendwie herausfinden, ob das wirklich so ist oder ob es eher eine andere Art, mit Schmerz umzugehen und darüber zu kommunizieren ist. Was stellst du so für Fragen, wenn dir das eine Frau schildert?
Also grundsätzlich schon tatsächlich, was sie denn drüber weiß, wie es ihm geht. Also ob sie tatsächlich Gespräche geführt haben, wie die denn sind. Mitunter versuche ich so ein bisschen, entweder im Rollenspiel oder sie sprechen zu lassen, um ein bisschen O-Ton mitzukriegen. Weil es ist etwas anders, wenn die Frau sagt, ja, natürlich reden wir darüber, natürlich frage ich ihn. Und sie dann formuliert, also eben wie was sagen Sie da denn zum Beispiel? Und sie formuliert, sag mal, geht's dir eigentlich überhaupt nicht ans Herz oder dergleichen? Tolle, ganz offene Frage.
Das ist ja eine ganz eine Frage, wo schon ganz viel Unterstellung mitschwingt. Ne? Und was wäre eine bessere Art zu fragen?
Also viel offener einfach, wie geht's eigentlich dir? Oder ich mache mir so meine Gedanken, was bei dir im Kopf denn so abgeht oder dergleichen. Man kann ja durchaus auch sagen, naja, wenn du dich jetzt da umdrehst und wieder an den Winterreifen schraubst, dann löst es bei mir halt so aus, als wär's da egal. Aber das ist doch, oder ist das? Oder sag doch mal, wie geht's dir denn damit? Oder wie? Also einfach zumindest offene Fragen. Oder auch wenn so, wie geht's dir? Manchmal geht's da, was weiß ich, auf dem Arbeitsweg nach, denkst du da manchmal drüber nach oder also Fragen, die mich wirklich interessieren und das heißt, der andere, also in dem Fall der Mann, kann in die eine oder in die andere Richtung antworten und beides ist okay. Also beides ist sozusagen die Antwort auf meine Frage und nicht eine richtige oder eine falsche Antwort.
Also ich schlage den Paaren auch oft vor, wenn die Kommunikation über das Thema sehr schwierig ist, dann zu sagen, man begrenzt auch ein bisschen die Zeit und die Räume, in denen man darüber spricht. Und dann kann man mal am Anfang, wenn es ziemlich festgefahren ist, sagen, okay, einmal die Woche setzen wir uns zusammen an den Tisch und haben auch erstmal 20 Minuten Zeit, die wir uns nehmen und fragen uns gegenseitig, wie geht's dir gerade mit dem Thema Kinderwunsch? Und dann erkläre ich aber schon immer für beide Parteien, es geht nicht bei 20 Minuten, dass einer 19 Minuten redet und dann kommt in einer Minute noch der andere dran. Und in der Zeit, wo man gefragt wird, wie geht's dir mit dem Thema Kinderwunsch, da darf man auch antworten, was man will. Wenn die Antwort ist, ehrlicherweise, es beschäftigt mich gerade nicht so viel, mich beschäftigt gerade mehr irgendein Thema im Job, irgendein Thema in der Familie, irgendwas mit dem Haus oder der Wohnsituation oder was auch immer es ist, das hast du ja auch gerade erklärt, ne? Dann darf das Thema Raum kriegen. Und wenn jemand sagt, ehrlicherweise, ich warte einfach nur auf die nächste Empfehlung vom Kinderwunschzentrum und das machen wir dann halt, wenn das nicht sein darf und man sozusagen dann Unzufriedenheit gespiegelt bekommt für eine Antwort, die der anderen Person nicht gefällt, dann ist es ganz natürlich, dass das Gespräch sich festfährt. Also, ne, und die Paare, bei denen das ein bisschen besser klappt, die brauchen jetzt nicht die wöchentliche halbe Stunde dafür. Bei denen klappt es auch so, dass jeder sagen darf, wie es eigentlich ist. Und dein Mann aus dem Beispiel mit dem Winterreifen, der würde vielleicht sagen, ja, du, für mich ist es auch schwierig, dass ich da im Moment so wenig machen kann und ich versuche hier irgendwie Dinge im Alltag zu finden, die ich halt fertig kriegen kann und dazu gehören auch die Winterreifen und damit geht's mir dann besser, könnte eine Antwort sein.
Das ist so ein Zwist, in den manchmal auch Männer, glaube ich, geraten. Mit verursacht manchmal vielleicht von der entsprechenden Reaktion der Frau, wenn sie es probiert haben. Nämlich, wenn es den Männern oder wenn es einem Mann nun mal nicht so nahe geht er dieses offen und ehrlich sagen will, dann gerät er in den Zwist, darf ich das überhaupt? Ja, signalisiere ich meiner Frau dann wieder, mir ist eigentlich wurscht oder dergleichen, je nachdem, wie sie schon reagiert hat. Oder eben kann ich einfach auch mal sagen, wie es mir geht. Oder bin ich eben nun, meiner Frau geht es ja so schlecht und wenn irgend so ein Termin ist und die muss die ganzen Behandlungen über sich ergehen lassen. Also kann ich ja jetzt nicht auch noch sagen, ist eigentlich jetzt gar nicht so schlimm für mich oder mir geht eigentlich was ganz anders, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ja ganz anders doch im Kopf. Also mich beschäftigt viel mehr das Projekt jetzt in der Arbeit oder dergleichen. Er kommt sich ja schon fast als Verräter vor, ja. Und dann kann es durchaus sein, dass im Grunde genommen das, was sein Anliegen ist, das, mit was er sich rumschlägt oder dergleichen, dass er das häufig eben mit sich selber ausmacht. Auch in der Paarberatung ist das ja durchaus sensibel, dafür Raum zu schaffen, ja.
Das ist ja auch was Schwieriges, glaube ich, an dieser Unterstützerrolle, in die Männer fast zwangsweise reinkommen, weil halt so viel am Körper der Frau passiert. Also so diese große Frage, ist das, was ich fühle, überhaupt berechtigt? Und du hast es gerade schön illustriert, nämlich geht's mir schlecht? Dann könnte man ja ganz gemein zu einem Mann sagen, du hast es doch gar nicht so schwer wie die Frau, dir darf es gar nicht schlecht gehen. Oder auch andersrum könnte man ganz gemein sagen, es ist doch auch dein Kinderwunsch, da muss es dir doch auch schlecht gehen. Und ich glaube, ich habe es jetzt mal ganz übertrieben provokant vorgemacht. Ich glaube, das sind schon Befürchtungen, die Männer haben, dass das, was sie fühlen, irgendwie eingeordnet werden könnte als nicht richtig. Und dann sagt man lieber nichts.
Ja, und gerade bei diesem existenziellen Thema, es ist eine der, sag ich mal, schlimmsten Totschlagwaffen in Beziehungen, wenn einer von beiden dem anderen sagt, wenn du dieses Bedürfnis von mir wirklich nicht teilst oder da ganz anders bist, dann frage ich mich, ob du mich wirklich liebst. Ja, und jetzt ist das so ein existenzielles Thema, Kinderwunsch, Kind ja oder nein, das kann eine vernichtende Redewendung oder eine Denkfigur sein. Naja, wenn es dir nicht wirklich so, dann frage ich mich, ob wir zusammenpassen oder dann frage ich mich, wie tief sind deine Gefühle denn eigentlich für mich? Und dann sind wir wirklich in der Sackgasse, wo es nur noch destruktiv ist.
Ja, und das ist ja krass wertend, ne, dass dann jemand nicht sagen kann, okay, interessant, dir geht's so. Fällt mir schwer zu verstehen, mir geht's ganz anders, aber danke, dass du mit mir geteilt hast, wie es dir geht. Und dann gibt's erstmal keine Lösung für diese Situation. Also dann auch akzeptieren zu können, mein Partner fühlt so und du hast gerade sehr schön gesagt, ne, das, was ja Liebe und Zusammengehörigkeit ausmacht, ist halt nicht nur immer gleich sein, alles gleich fühlen und alles ist harmonisch, sondern eben auch sagen zu können, ja, Partner, ich will mit dir zusammen sein, auch an den Stellen, wo ich dich vielleicht manchmal nicht verstehe. Und das braucht halt ganz viel Vertrauen. Da, ich kann das verstehen, dass da auch Ängste sind.
Durchaus. Und da rate ich manchmal oder sage Paaren, Ratlosigkeit, gemeinsame Ratlosigkeit ist eine der höchsten Kompetenzen, die man in Partnerschaften haben kann. Weil wir da dann davon ausgehen, du hast das Bedürfnis A, ich habe das Bedürfnis B, die sind blöderweise nicht miteinander kompatibel, ja. Aber dein Bedürfnis ist genauso viel wert wie meins. Ei, verdammt, was machen wir denn jetzt einfach? Und wenn sie dahin kommen, dass sie sagen, verdammt, ich weiß auch nicht, ja, dann kann es kreativ werden und dann sind Lösungen manchmal eigentlich auch klein und brauchen keinen, was weiß ich, 2,5 Monate Plan oder dergleichen.
Ja.
Aber erst muss jeder mal dem anderen zugestehen, okay, dein Bedürfnis, obwohl so ganz anders ist als meins, hat genauso viel Berechtigung wie mein eigenes.
Und jetzt ist es ja so, dass es zum Beispiel auf unserem Informationsportal Kinderwunsch, wo ja auch der Podcast dazugehört, da gibt es ja einen Männerratgeber. Was bringt das denn bei so einem Thema, einen Ratgeber zu lesen?
Also, wenn man diesen Ratgeber liest, bringt's viel. Kinderwunschpaare sind stinknormale Menschen. Die haben nichts Komisches. Da gibt's keine psychische Auffälligkeit auf dieser oder jenen Skala. Gegebenenfalls sind sie etwas auf der Depressionsskala erhöht, was in der Regel eine Folge, nicht eine Ursache ist für die Kinderlosigkeit. Und das, was Psychologie da wirklich kann, ist die Paare entlasten und sie begleiten. Und das sehr, sehr effektiv. Ich würde behaupten, dieses Thema ist das Thema, bei dem ich am häufigsten innerhalb von einer einzigen Sitzung eine richtig effektive Hilfe mitgeben kann, dass die Paare oder auch einzelne Frauen, die es häufig sind, wirklich hinterher entlastet sind. Dann hat sich die Ratgeberliteratur auch mit den Veröffentlichungen von Bekit natürlich verändert in diese Richtung. Alles in allem ist sie heute besser wie damals. Also das, was wir können, Psychologie ist dieses und so weiter. Nicht nur. Also ich habe vor 2 Jahren einen Vortrag gehalten und habe da tatsächlich in der gleichen Woche, als ich den Vortrag gehalten habe, einen Zeitungsartikel hier in unserer Lokalzeitung gesehen von einer Kollegin nicht weit von hier, eine Heilpraktikerin, die ein Buch ausgegeben hat. Das heißt sowas wie Kinderwunsch beginnt im Kopf. Mhm. Und jedenfalls war wortwörtlich dort gestanden, wenn Paare kein Kinder kriegen, dann kann das an psychischen Blockaden liegen und die Coaching sowieso löst, kann diese Blockaden auflösen. Ja, das, man kann ja sagen, ja, meine Güte, sollen die Klienten doch dorthin gehen, wenn sie Geld genug haben, macht ja nichts, hilft es nichts, so schadet es nicht, aber das stimmt nicht. Es schadet sehr wohl.
Ja, das ist nämlich auch meine Erfahrung, dass es nämlich vor allem schadet, weil dann die Inanspruchnahme von medizinischer Beratung nicht erfolgt, weil Menschen dann denken, ja genau, ich hatte ja vielleicht auch ein schwieriges Verhältnis mit meinen eigenen Eltern oder was auch immer, ne, und dann festhängen bleiben in dieser, an diesen Heilversprechen, die halt leider keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und
um tatsächlich auf diese Broschüre zu kommen, also vom Informationsportal Kinderwunsch, also unerfüllter Kinderwunsch, ne, die Broschüre für Männer,
genau.
Von der reden wir gerade noch. da ist es zum Teil tatsächlich so, glaube ich, dass wenn ein Mann das durchliest, also das eine natürlich an so einem Ratgeber, gerade für Männer, ist irgendwie ganz nett, man lädt das PDF im Internet runter und kann es durchlesen. Man muss sich nicht zum Psychoheini begeben und der gleichen, dem was manche ja nun mal die Vorbehalte haben. Und es ist auch ganz gut gemacht, finde ich zumindest, das Inhaltsverzeichnis geht so in etwa, was man machen kann, wenn, ja, Punkt, 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 Punkt. Das holt Männer, glaube ich, optimal ab. Was kann ich machen? Das, was dann drin steht, das sind jetzt keine völlig neuen Dinge, jetzt für uns als Fachpersonen natürlich nicht, aber auch für manche Männer, die vielleicht das eine oder andere schon ausprobiert haben. Das hat aber auch den Vorteil, jedenfalls geht es mir mitunter so, dass wenn ich bei einer Fortbildung bin und ich denke, boah, das, was ich da jetzt gehört habe, mache ich eigentlich so, habe ich eigentlich schon mir selber so erarbeitet, dann geht es mir so, dass ich denke, boah, finde ich eigentlich gut, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und so diesen Effekt kann das da auch haben.
Eine Funktion, die so ein Ratgeber auch haben kann, ist, man hat das ja dann als PDF oder wie auch immer, aber es ist irgendwie erstmal etwas, was anfassbar ist, ne, was erstmal so da liegt. Und dann ist es manchmal auch einfacher, über Dinge ein Gespräch zu führen. Und wenn da irgendwelche Tipps drin stehen, dann kann man ja auch seine Partnerin fragen, guck mal, erstens, findest du, wir machen das schon oder wir machen es nicht? Und zweitens, hättest du Lust, es mal zu probieren oder nicht? Und dann kann das auch ein ganz guter Aufhänger für so ein Gespräch sein, wo man mal ein bisschen konkreter guckt, was möchten wir, wie möchten wir uns denn jetzt helfen beim Thema Kinderwunsch. Und das Ergebnis kann auch sein, ja, den Tipp da vorne, den finden wir beide Quatsch. Aber dann stehen wir halt wieder da, wo wir zusammen eine Entscheidung getroffen haben und wo wir zusammen versucht haben, uns zu helfen. Und gerade für einen Mann, der vielleicht sehr sich in dieser Unterstützerrolle gedrängt fühlt und denkt, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, würde ich so ein Vorgehen empfehlen. Also sozusagen nicht heimlich in den Ratgeber gucken und irgendwas machen, sondern sagen, hey, ich habe da mal nachgeguckt. Ich fand irgendwie, das meiste war Quatsch, aber wollen wir nochmal zusammen gucken und vielleicht finden wir doch etwas. Oder ich habe irgendwas gefunden, was ich gut fand, wollen wir das mal zusammen probieren. Wenn ich so auf Social Media schaue, da sind eben auch hauptsächlich Frauen, die ihre Erfahrungen teilen. Und da ist halt relativ wenig Angebot, ne, was sich auch an Männer richtet. Also das empfinde ich schon auch für Männer als Herausforderung. Und der Ratgeber ist halt eins der wenigen Dinge, wo sich wirklich mal Fachpersonen dann hingesetzt haben und gesagt haben, jetzt versuchen wir mal Männern was an die Hand zu geben. Welche Themen in der Kinderwunschzeit hast du denn den Eindruck, sind für Männer besonders schwer?
Also ich glaube tatsächlich, das Thema, das wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, diese Hilflosigkeit ist eines der schwersten, brauchen wir jetzt nicht nochmal explizit aufzunehmen. Dann, wenn es sozusagen an ihm liegt, also wenn er einfach ein medizinisches Problem hat, wenn er also schlechte oder keine Spermien hat oder dergleichen, dann kann es zumindest bei einigen Männern so zu einer großen Art Sinn, Männlichkeit, Selbstwertkrise kommen, weil nach wie vor glaube ich, das Klischee dieses ist, wenn ein Mann, also zum einen, wenn ein Mann kein Kind zeugen kann, dann ist er impotent, das kratzt gleich an seiner Männlichkeit. Dabei hat das eine mit dem anderen noch erstmal gar nichts zu tun. Und weil dieses Klischee eben so ist, was muss ein Mann in seinem Leben tun? Was war es? Ein Haus bauen?
Baum pflanzen.
Ein Baum pflanzen und ein Kind zeugen, ja. Das gehört zum Männlichsein dazu. Das sehr an der Seele kratzen kann.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass es aber ja für Frauen genauso ist, dass wenn in der Kinderwunschbehandlung klar ist, okay, hier drüben ist die Frau und die hat ein medizinisches Problem und das ist wirklich ganz ausschlaggebend dafür, dass zum Beispiel keine Schwangerschaft ausgetragen werden kann oder keine Eizellen. Frauen haben ja genauso diese Weiblichkeitskrise, weil sie auch dann denken, boah, bin ich überhaupt eine Frau, wenn ich kein Kind bekommen kann? Also ich kann das sehr gut verstehen. Und ja, stell mir das auch einfach schwierig vor. Und auch generell, ich erlebe das so, dass dann das relativ normal ist, dass wenn ein Partner wirklich so ganz im Zentrum steht mit der medizinischen Betroffenheit, für den Partner oder die Partnerin immer auch die Frage ist, ja, wäre denn der andere mit mir zusammen, wenn er es vorher gewusst hätte? Oder tue ich dem anderen einen Gefallen zu sagen, hey, du darfst auch gehen und dir jemand anderen suchen? Kennst du irgendein Paar, wo dann jemand gegangen ist, wenn man das mal vorgeschlagen hat, so offen zu besprechen?
Ich kenne kein Paar. Ich schlage das nicht vor, offen zu besprechen, sondern wenn es die Paare, aber so war es wahrscheinlich auch gemeint, wenn es die Paare thematisieren. Also sei es nun, dass es medizinisch an der Frau liegt, weil es eine eindeutige, weiß ich, keine Eileiter oder dergleichen, keine Eierstöcke gibt oder wie auch immer, oder eben in dem Fall am Mann, dass er eben sagt, naja, eben, wenn du mit dem anderen zusammen wärst, oder ich denke fast, nachdem er auch merkt, wie unglücklich die Frau ist, du wärst auf Dauer mit deinem Leben glücklicher, wenn ich gehe und du suchst dir jemand anderen und innerhalb von 2 Jahren hast du ein Kind, dann das tatsächlich anzusprechen, zu formulieren, sollen wir darüber reden, wie ernst ist es denn gemeint, wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das hören, etc. etc. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass tatsächlich die sich dann deswegen getrennt haben. Es gab auch schon Trennungen, aber niemals deswegen. Es ist in aller Regel sehr also verbinden schlussendlich.
Ja.
Also eine Frau hat, der Mann hat es explizit gesagt, er schlussendlich war für ihn unheimlich verbindend, berührend, der hat geweint, als die Frau explizit gesagt hat, nein, ich will nicht ein Kind, ich will mit dir ein Kind. Und es, wenn es offen sein darf, ausgesprochen sein darf, in aller Regel ist es eher verbindend, viel verbindender. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich tatsächlich jemand deswegen
getrennt hätte. Ich auch nicht, weil das sind auch nicht die Leute, denen es massiv schlecht geht. Wenn jemand das wirklich denkt, dann geht er einfach. Wenn jemand wirklich denkt, wenn eine Frau wirklich denkt, ich bin mit diesem Mann nur zusammen, damit ich mit dem jetzt, die geht einfach. Und auch andersrum genauso. Ein Mann, der sagt, boah, ich habe mir jetzt eine Frau gesucht, die kann kein Kind kriegen, ich will von der eigentlich nichts, der ist dann einfach weg. Der sitzt auch nicht in der Beratung und da gibt's auch keine Phase, wo die Personen in der Beziehung oder die Beziehung selbst von dieser emotionalen Last halt belastet ist. Und es ist genau wie du sagst, es ist dann die Trauer, dass eben das Kind mit diesem Partner, den man liebt, schwierig zu bekommen ist oder fraglich ist, ob man es bekommt. Und ich mache es auch genauso wie du. Ich schlage das nicht jedem Paar vor, darüber zu reden, sondern genau wie du es auch formuliert hast, wenn jemand dann sagt, ja, ich weiß doch, was die denkt. Bestimmt ist es so, dass die viel besser dran wäre ohne mich. Dann zu sagen, Moment, stopp. Nicht denken und Schlüsse ziehen, sondern bitte fragen Sie mal Ihre Partnerin. Möchte die Beziehung beenden? Und dann kommt immer diese Antwort, nein. Ich wünsche mir, dass wir mit unseren Ressourcen daran arbeiten, jetzt das zu tun, was wir tun können. Und es ist halt schwer. Hast du auch schon mal erlebt in einer Beratung, dass ein Mann sehr stark einfach sagt, boah, ich möchte das mit mir selber ausmachen. Ich will da nicht drüber reden. Und warum ist das ein Problem?
In der Beratung habe ich das auch erlebt, ja. Sowohl jetzt bei diesem Thema als auch überhaupt, je nachdem, auf was man in der Paarberatung sonst kommt, auf sehr sensible, verletzliche Themen, vor allem Themen dann, die sehr kompromittierende oder sehr schambesetzte Ereignisse aus der Vergangenheit betreffen. Der es dann auch explizit sagt, aber darüber will ich nicht reden. Und manchmal sagt man, damit habe ich abgeschlossen. Oder das lasse ich nicht zur Tür herein, so in dieser Richtung etwa. Das, sag ich mal, kann ein Problem sein. Also wir wissen ja nicht ganz genau, was er da im stillen Kämmerlein mit sich ausmacht. Unsere psychologische Idee ist natürlich, wenn es offensichtlich hier thematisiert wurde, wenn es offensichtlich im Paar irgendwie relevant geworden ist, dann lohnt es sich, es zumindest mal anzugucken oder zu schauen, was ist denn so gefährlich dran oder was befürchten Sie, ein Angebot zu machen. Es gibt durchaus, eigentlich nicht nur Männer, manchmal ist es auch bei der Frau, aber auf jeden Fall Männer, die dann entschieden haben, nein, mache ich nicht. Ja. Mhm. Ob das sozusagen in diesem Setting dann, gerade auch wenn er mit der Frau da ist, definitiv die bessere Option wäre, darüber zu reden oder so, wissen wir nicht. Jedenfalls, was unser Job nicht ist, das rauszukitzeln oder sowas. Das bestimmt nicht, sondern das, ob was thematisiert wird oder nicht, entscheidet der Klient.
Also manchmal ist es ja so, dass dann für die Angehörigen oder die Partnerin, die dazugehört, einfach auch nur wichtig ist zu verstehen, was sind die Hintergründe, warum jemand über etwas nicht sprechen möchte? Und wenn jemand zum Beispiel dann sagt, boah, ganz ehrlich, das ist was aus meiner Vergangenheit. Ich habe mich damit ganz gut beschäftigt und ich habe gemerkt, mir geht's am besten, wenn ich da weniger drüber spreche und vor allem, wenn ich nicht unvorbereitet darauf angesprochen werde. Das sind auch oft so Befürchtungen, dass wenn man ein Thema hervorholt, dass es dann plötzlich in allen möglichen Kontexten wieder hervorgezogen wird. Und dann ist so dieser Wunsch, Kontrolle über das Thema auszuüben, den kann ich auch nachvollziehen und den finde ich auch berechtigt. Und in der Kinderwunschzeit kann man so viele Dinge nicht kontrollieren. Da kann ich ziemlich gut verstehen, dass Menschen manchmal ihre Themen sozusagen unter ihrer Kontrolle behalten wollen. Und gleichzeitig ist es aber in einer Beziehung so, dass die Beziehung davon lebt, dass man sich versteht. Das heißt, wenn man über etwas nicht reden möchte, dann ist es schon hilfreich, wenn man dem Partner oder der Partnerin hilft, zu verstehen, warum man nicht drüber reden möchte. Und Daran kommt man meistens nicht vorbei, wenn man irgendwie eine Art von Verbundenheit mit der anderen Person haben möchte. Sonst fühlt die andere Person sich einfach, als würde sie im Flur stehen.
Ja, also gerade in einer Beziehung tatsächlich, die jetzt, so wie wir es heute verstehen, Ehe, Partnerschaft oder dergleichen, gehen wir davon aus, dass jedes Thema Platz hat und Platz haben darf. Das bedeutet nicht zwingend, dass man über jedes Thema ausführlich reden muss, ja. Mhm. Aber es bedeutet, dass jeder von beiden den anderen fragen darf, und dass der andere sozusagen sagen kann, geht nicht oder will ich nicht oder vielleicht später mal oder das ist tatsächlich so etwas, wo ich erst mit mir selber ins Reine kommen muss oder so. Aber von vornherein zu sagen, darüber reden wir nicht, ja, oder das hat hier keinen Platz, das tatsächlich stellt die Beziehung selber ein Stück weit in Frage, ja, weil wir davon ausgehen, Beziehung ist allumfänglich, also so Beziehung, wie wir üblicherweise es verstehen, ist keine Vertragsbeziehung oder dergleichen.
Und wie kann man denn jetzt Männer motivieren oder denen einen coolen Vorschlag machen, auch mal in eine Beratung zu kommen? Also was ja meistens nicht so gut ankommt, ist sowas wie zu jemandem zu sagen, oh, das ist viel zu schwer, das schaffst du nicht alleine, da musst du doch mal in eine Beratung. Gibt's einen besseren Weg?
Genau, also sobald man dem Mann wahrscheinlich klar macht, du hast es nötig, so etwa, ist der gut gemeinte Rat von vornherein gescheitert, schätze ich. Der erste Weg wäre tatsächlich die eigene Haltung, mit der ich dem Mann, dem Partner, dem Bruder, dem was weiß ich was, das nahelege, die eigene Haltung selber etwas zu reflektieren. Also wie offen bin ich denn selber? Also wie sehr lasse ich die Autorität darüber, ob es für ihn gut ist oder nicht, bei ihm? Oder habe ich das Gefühl, na komm, ich weiß doch genau, was mit dir los ist. Oder ich weiß doch genau, dass es gut für dich wäre. Mhm. Dann ist es tatsächlich höchst fraglich, weil Psychologie ist tatsächlich was anderes wie jetzt somatische Medizin. Wenn jemand ein Bein gebrochen hat, meinetwegen ein Kind oder dergleichen, das will nicht zum Arzt. Wir wissen aber, wenn der Arzt, ob das Kind jetzt will oder nicht, ihm einen Gipsverband anlegt, ja, dann wächst das hinterher besser zusammen, als wenn das nicht so ist. Das können wir bei der, also diese Analogie können wir bei der Psychologie nicht bemühen. Es ist also nicht so, dass wenn der nur erstmal bei uns im Therapiezimmer sitzt, ja, dann machen wir den Rest schon oder dergleichen. Können wir nicht. Das wäre völlige Hybris, ja.
Ja.
Jetzt, wenn man jetzt nur mal tatsächlich das Gefühl hat, jemandem ein Angebot zu machen, ja, dann geht es tatsächlich darum zu sagen, wir machen ein Angebot. Also ihm zu sagen, Mensch, ich weiß da was, vielleicht haben wir schon selber gute Erfahrungen gemacht. Wäre das was für dich, ja? Oder soll ich da mal gucken, ob ich die Telefonnummer oder so, oder kommt das für dich gar nicht in Frage? Also wirklich im Sinne von einem offenen Gespräch. Ich mache mal einen Vorschlag, was meinst du denn dazu? Und das, was du denn dazu meinst, ja, das nehme ich sehr ernst und gehe nicht so vor, dass sobald du was Ablehnendes sagst, überlege ich mir ein noch besseres Argument oder mach dir klar oder dergleichen, ja? Dann ist gescheitert.
Ja, ja. Und ich habe das ja auch in meiner Frage schon so ein kleines bisschen vorgelegt, auch zu sagen, willst du das mal ausprobieren? Oder vielleicht auch zu sagen, ganz ehrlich, mich würde interessieren, ob diese Kinderwunschberatung hilft. Würdest du es mal ausprobieren und mir erzählen, ob etwas Hilfreiches dabei war? Und dann wird die andere Person vielleicht sagen, boah, ist ganz schön viel Aufwand. Also Termin vereinbaren und dann Termin wahrnehmen, ist insgesamt Aufwand von 3 Stunden. Ja, überlege ich mir mal, ne? Und dann, dass man es dann auch dabei belassen kann und sagen kann, okay, man war erstens ehrlich, ne, weil man gesagt hat, mich interessiert, ob das hilft. Und halt nicht eine Du-Botschaft mit, du müsstest doch mal deine Bewältigung optimieren. Und ich glaube, ne, das ist so, in die Richtung geht's, das ist dann so das Beste, was man tun kann. Und dann muss ja die betroffene Person selber entscheiden, ob sie halt bereit ist, 3 Stunden ihrer Zeit zu investieren. Man kann ja jetzt auch nicht behaupten, das ist kostenlos im Sinne von, man muss gar nichts investieren. Man muss ja schon sich die Zeit nehmen und auch hinterher drüber nachdenken und sich dann fragen, hat es mir halt jetzt was gebracht oder nicht?
Also auf jeden Fall, es darf keine, sag ich mal, Strategie sein. Ich überlege mir, wie kriege ich den dahin oder dergleichen. Ja.
Ja.
Dann wird es erstens ein bisschen unseriös.
Ja, das
unehrlich.
Ist auch manipulativ.
Und zweitens, das fliegt.
Ne, das ist genau. Ja manipulativ. Ja, genau. Ich will, dass du dahin gehst und nicht, ich will von dir wissen, was du darüber denkst. Und ja, Das möchte keiner, so irgendwo hingesteuert zu werden.
Ja.
Jetzt ist es ja leider so, dass in der Kinderwunschzeit für viele Paare auch das Erlebnis einer Fehlgeburt mit in diese Zeit dazugehört. Das ist ja auch ein Erlebnis, wo dann sehr stark nochmal der Körper der Frau ja auch im Mittelpunkt steht, ne? Weil da ist die Schwangerschaft und wenn die Schwangerschaft dann von alleine nicht abgeht, dann muss eine Ausschabung gemacht werden oder eine medikamentöse Behandlung. Und auch wenn das abwartende Verfahren gewählt wird, muss die Frau dauernd zu irgendwelchen Kontrollen. Was können Männer denn in dieser Zeit erstmal für sich tun?
Genau. Sich erstmal vielleicht tatsächlich bewusst machen, das betrifft auch mich. Also da kurze Story aus dem eigenen Leben. Wir hatten vor so und so vielen Jahren eine Fehlgeburt. Meine Frau hatte die Fehlgeburt. Und ich habe das erzählt halt bei Freunden oder so. Und oder hat jemand hat halt gefragt, hey, warum warst du nicht da oder dergleichen. Ja, wir waren im Krankenhaus deswegen. Und dann haben wirklich, ich würde sagen, durch die Bank alle gefragt, oh je, und wie geht's deiner Frau und sonst so wie, was und nicht, und einzig mein Chef hat als erstes gefragt, oh, und wie geht's dir? Und dann war ich erstmal völlig konsterniert und ich wusste gar nicht sagen,
ich habe auch Gefühle.
Wieso mir denn? Genau, ja, tatsächlich. Und das wäre vielleicht tatsächlich etwas von dem, was Männer vielleicht nicht als allererstes kann sein, aber zumindest auch sozusagen für sich selber tun könnten. Was sie sonst tun, also sie werden versuchen, ihre Frau zu unterstützen und dergleichen natürlich, aber was sie sonst für sich selber tun können, würde ich sagen, hängt sehr davon ab, was ihnen grundsätzlich gut tut. Also welche Strategien habe ich denn, wenn etwas passiert, was mir echt ans Herz geht oder mir nahe geht. Und manche haben vielleicht tatsächlich, also zumindest ist es was Häufiges, wenn ich Männer frage, ob nun bei diesem Thema oder sonst, dass sie sich auspowern. Mhm. Also exzessiven Sport gegebenenfalls machen. Oder sich einfach in Aktivitäten stürzen, aber sehr wohl auch andersrum. Ja, also jemand, wir haben hier in Singen den Hohen Twil, wunderschönen Berg hier vor der Haustüre sozusagen. Ein Mann hat gesagt, also das Üblichste, was er tut, ist dann am Feierabend geht er zu Fuß direkt über den Hohen Twil. Er wohnt sozusagen hinter dem Hohen Twil. Und dann, das ist seine Zeit. Ja, das ist meine Zeit. Das weiß ich, dass mir dann gut tut. Sagen wir so, was auch immer. Alles, was gut tut, ist recht und willkommen. Sicherlich jetzt nicht mich zutrinken oder dergleichen, ja, oder dergleichen. Aber alles, was sonst mir hilft, ist willkommen. Ja.
Ja, und was ich wichtig finde, manchmal ist es eben auch bei Lebensereignissen, die einen sehr betreffen, die etwas bedeuten, kann es halt auch sein, dass man nichts fühlt. Also dieses Gefühl von ich fühle nichts, es ist Leere, ich fühle mich unbeteiligt. Auch das ist eine Trauerreaktion oder eine Reaktion auf etwas Bedeutendes im Leben. Und da ist es wichtig, dass man das Vertrauen hat und sich eben auch traut zu sagen, ja, so und so ist es, das und das fühle ich gerade nämlich nichts. Und auch das Umfeld, so wie du es eben geschildert hast, ist meine Erfahrung auch, das Umfeld trägt extrem dazu bei, dass sozusagen an den Männern vorbeigefragt wird. Also, ne, wie geht's deiner Frau? Und für die Frauen oder ist es auch oft super wichtig zu verstehen, ja, aber wie geht's denn auch meinem Partner? Und das kann der ja nur beantworten, diese Frage, wenn er sich das einmal gefragt hat. Und wie wir es auch eben schon hatten, ne, alle Antworten sind erlaubt. Und wenn man dann sowas macht, wie sich auspowern, dann hilft es oft der Partnerin total, wenn die verstehen kann, ah, okay, das Fitnessstudio oder das Computerspiel oder der lange Abendspaziergang oder es ist sehr plakativ, aber wir hatten eben das Beispiel, um sich irgendwas kümmern, die Winterreifen hatten wir, ne, dass das jetzt eben damit im Zusammenhang steht und dass das irgendwie auch was auffängt. Und solange man das ein bisschen kommunizieren kann und sagen kann, ja, mir geht's so und das mache ich jetzt, dann kann die andere Person mitfühlen und dann ist es irgendwie okay. Mhm. Und jetzt aber daran die Anschlussfrage, was können denn trotzdem auch Männer für die Partnerin tun im Fall von einer Fehlgeburt?
Allermeistens auch hier wieder wahrscheinlich in erster Linie Dasein. Man kann sagen, vielleicht auch gegebenenfalls gemeinsam trauern. Aber auch ganz banal den Haushalt übernehmen, ja. Sie zum Krankenhaus gegebenenfalls, wenn es eine Ausschreibung gibt, begleiten. Sie dort auf dem Gang sitzen, wenn es sein muss, sie abholen. Üblicherweise muss man keine schlauen Sprüche bringen. Manchmal hilft auch das, also nicht schlaue Sprüche, aber manchen hilft es einfach, die statistischen Facts etwas zu hören. Also, und auch wenn es nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber die häufigste Antwort, als ich das damals irgendwelchen Freunden oder gleich erzählt habe, war, ja, das hatten wir auch schon, ja. Also eine Fehlgeburt ist ja viel, viel häufiger, als man das gemeinhin annimmt. Und auch da manche Männer, die gucken dann, wie ist denn mit den statistischen Facts. Je nachdem kann das mal hilfreich sein. Es wäre jetzt nicht eine Standardantwort, die ich sagen würde, so helfen Männer ihren Frauen, weil manche Frauen genau das wiederum, jetzt kommst du mit sowas, ja, dabei hänge ich in den Seilen. Oder
ja, gleich. Das kann ja manchmal auch auf einer Metaebene funktionieren, dass man halt sagt, oh, mir hat das geholfen, mich mal zur Statistik zu belesen. Interessiert es dich? Und dann hat, und auch wenn eine Frau dann sagt, nee, das ist jetzt gerade nicht das, was ich brauche, ist es trotzdem so, man ist halt gemeinsam jeder auf seine Art irgendwie am Thema. Und ich finde auch wichtig, die Sachen, die du aufgezählt hast, ne? Hinfahren, auf den Gang warten, fragen, wie es war, fragen, wie es jemandem geht, was für Symptome noch da sind, welche Arzttermine gemacht werden. Genau wie wir es auch beim Zuhören hatten. Das ist nicht nichts und das ist auch nicht selbstverständlich und das bedeutet etwas, da zu sein und das mitzumachen. Das sieht man immer ganz deutlich bei den Paaren, wo das nicht stattfinden kann. Es gibt manchmal Paare, die sind räumlich getrennt, während eine Fehlgeburt passiert. Also keine Ahnung, Partner, Partnerin ist auf irgendeiner Geschäftsreise zum Beispiel. Dann kann das nicht zusammen durchlebt werden. Und dann sagen auch viele, oh, das war so schlimm. Ich war irgendwo weit weg und ich wusste, meine Frau oder mein Mann ist jetzt da und da und kann nicht dabei sein. Und da merkt man dann, wie hoch die Bedeutung eigentlich von diesen ganz, ja, simplen Dingen ist. Die sind was wert.
Vielleicht, was Männern schon auch noch mit an die Hand geben kann, oder ist, ich sage mal, in solchen Situationen, ob nun Fehlgeburt oder einfach negativer Test oder dergleichen, etwas milde, erstens mit sich selber, aber vor allem auch mit der Frau zu sein. Es kann sein, dass in solchen Situationen sehr schnell etwas spitze Bemerkungen kommen oder der Mann hat eine Kleinigkeit falsch gesagt, dann geht schon gleich eine kleine Explosion los, was in erster Linie jetzt der emotionale Überfrachtung oder der emotionalen Anspannung geschuldet ist. Und da dann nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen oder gleich dagegen zu befzgen, ich meine es nur gut und du kommst mir jetzt so oder dergleichen, sondern sagen, das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Da kann es sein, dass wir auch mal nun mal nicht sehr harmonisch gegebenenfalls miteinander umgehen.
Ja, und wenn man das schafft, wenn so eine, sage ich mal, Situation sich zuspitzt, wenn man es da schafft zu sagen, okay, einatmen, ausatmen, nochmal einatmen, nochmal ausatmen und dann zu sagen, okay, dazu sage ich jetzt nichts, ich glaube, das ist jetzt irgendwie gerade nicht in eine gute Richtung gegangen, lass mal nochmal probieren und dann vielleicht das, was man eigentlich klären wollte, irgendwie noch, ne, wenn man das schafft, es klingt super banal, aber das kann eine Situation total entdramatisieren und das ist ja, was du meinst, ne, mit das nicht so persönlich nehmen, sondern zu versuchen, wenn man sich ein bisschen vorstellt wie so ein Herd, ja, das kocht halt dann auf Stufe 9 und ein bisschen versuchen, das runterzudrehen und dann ist es vielleicht mal kurz übergekocht und da hat man einen riesengroßen Beitrag in einer Situation, wo beide Partner einfach etwas erleben, was das Leben verändert. Wenn einer das beitragen kann, ist das ein Riesenbeitrag.
Mhm. Genau, das ist eine große Kompetenz in Partnerschaften. Bei diesem Thema, als auch bei vielen anderen natürlich. Ja.
Ja.
Vielleicht aber gerade nochmal bei dem, was ich als erlebe bei Fehlgeburten, aber auch einfach bei negativen Tests oder überhaupt bei dem Thema ist, dass Paare, aber häufig auch Frauen sich Vorwürfe, Schuldvorwürfe machen. Es liegt daran, entweder, dass ich so spät angefangen habe mit dem Kinderwunsch oder dass ich früher zu extensiv Sport gemacht habe oder jetzt eben, jetzt gibt es eine Fehlgeburt. Deswegen, weil ich die im Kaufhaus eben doch nicht die Rolltreppe genommen haben, sondern darunter gehüpft bin, bestimmt war es dieses oder ich habe zu viel, zu wenig Folsäure oder habe ich nicht eine Salami gegessen oder dergleichen. Also ganz komische Vorwürfe, die sich zum Teil ja machen. Und da ist einmal sehr sensibel zu gucken, ist es gut, ihr klar zu sagen, hey, lass mal, ja. Daran liegt's nicht. Und zwar mit Autorität, nicht mit, daran muss es ja nicht liegen oder sonst so wie was, sondern ihr klar zu sagen, das ist es nicht.
Also auch zu sagen, ne, und wenn man sich da beliest, findet man das ganz schnell raus, dass man sagen kann, du, ich kann verstehen, dass du nach Gründen suchst, aber ich habe da echt mal gelesen und ganz wahrscheinlich liegt's an der genetischen Zusammensetzung des Embryos und du bist nicht schuld. Also das, ja. Und was meistens hilft, ist, wenn man noch dieses kleine Sätzchen dranhängt, sowas eben wie, ich kann verstehen, dass du darüber nachdenkst. Das nimmt oft auch nochmal Druck raus, ne? Und dann aber schon, ja, also bei dem Thema, glaube ich auch, da dieses Grübeln noch weiter zu befeuern, ist nicht hilfreich, weil wir eben ja wissen, dass es mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit tatsächlich an der genetischen Zusammensetzung der Embryonen gelegen hat. Und es dann ja, von der medizinischen Seite auch nicht so schnell und nicht so viel angeboten werden kann, dass man da irgendwas diagnostizieren kann, was dann für die Zukunft auch hilft. Das, was Ärztinnen und Ärzte meistens empfehlen, ist eben zu sagen, die Fehlgeburt verheilen zu lassen und es dann nochmal zu probieren. Das ist wissenschaftlich gesehen der beste Weg.
Ja, zumal selbst dann, wenn etwas von dem, an was die Frau rumgrübelt, möglicherweise tatsächlich ein kleiner Teil der Ursache sein könnte, ja, es bringt ihr leider überhaupt gar nichts, ja. Das Einzige, was es ihr bringt, sind Schuldgefühle, dass sie sich ein schlechtes Gewissen macht, dass die Stimmung schlechter wird, dass die Paarbeziehung belastet wird, etc. Von daher ist auch gar nicht so wichtig, genau zu wissen, jetzt als Mann, X oder Y kann gar nicht, oder die Wahrscheinlichkeit ist nämlich nur 0,00 irgendwas oder dergleichen. Von daher würde ich da durchaus empfehlen zu sagen, nein, zack, bumm, so ist es. Ich als Mann, ich übernehme die Autorität und die Verantwortung und sage, mach dir keinen Kopf, ich weiß, dass es nicht so ist. Punkt, das reicht. Ich mache damit nichts kaputt, ja. Natürlich darf ich nicht einfach gegen meine eigenen Überzeugungen da irgendwas aus dem Hut zaubern. Das wäre ganz komisch, dann wird es wieder eigenartig, ja. Aber wenn ich davon überzeugt bin, dann reicht das.
Und jetzt gibt es ja im Kinderwunsch auch noch eine Konstellation, wo Männer auf eine Art und Weise betroffen sind, dass mit dem, was im Sperma an Spermien drin ist, die Zeugung eines Kindes nicht möglich ist, auch nicht mit Methoden der künstlichen Befruchtung, wo also dann eine Samenspende in Frage kommt. Was ist daran für Männer schwierig?
Interessanterweise ist nicht für alle Männer schwierig. Einem Mann, an den ich mich erinnere, wäre das viel lieber gewesen als jetzt Mesi oder Tesi. Der hat gesagt, ist doch viel einfacher, wir nehmen gleich das Spermium, das funktioniert. Dann machen sich viele Männer Gedanken, also erstens sieht man das dem Kind dann an, ist dann eh jedem klar, dass ich nicht der biologische Vater bin. Außerdem, wie genau kann man denn das Genmaterial kontrollieren? Was wird es dann für ein Kind? Wird es ein ganz komisches? Dann auch sowas wie, wird mir das ein Leben lang nachgehen, wird's immer wieder so sein, dass ich mein Kind anguck und denk, ist ja nicht wirklich meins oder sowas. Kann ich es denn wirklich lieben, so wie ein Vater es lieben sollte?
Und ich finde super wichtig, die ganzen Fragen, die du gestellt hast, das ist ja dieses sich mit etwas anfreunden, ist eben sich diese Fragen zu stellen und das man sich erstmal diese Fragen stellt, ist halt genau das, was zu diesem Prozess dazugehört. Und du hast es auch schon gesagt, für viele Männer ist es gar nicht so ein großes Problem, weil die fangen dann an, darüber nachzudenken und denken, okay, glaube ich wirklich, dass ich jeden Tag denken werde, das ist doch nicht mein richtiges Kind, wenn ich alles mit dem Kind mache, wenn ich mich darum kümmere und Zeit verbringe und beibringe und tröste und trage und alles gestalte. Aber dass man einen Moment Zeit braucht, um sich diese Fragen zu stellen, das finde ich total nachvollziehbar. Und andere Menschen, die ohne medizinische Hilfe ein Kind bekommen können, die sind einfach nie in der Lage, dass sie sich diese Fragen stellen müssen. Aber sie bräuchten genauso lange, um die zu beantworten. Und nicht die anderen, die ohne medizinische Hilfe Kinder bekommen können, haben schon Antworten auf diese Fragen.
Genau. Also ein bisschen ist von daher dieser Weg, den überhaupt Paare, die reproduktionsmedizinische Maßnahmen in Anspruch nehmen, dann solche ohnehin, ein bisschen exklusiver. Genauso, wie es du formuliert hast, weil die, nicht nur die Männer, aber von denen reden wir jetzt gerade, sich tatsächlich hinsetzen können, die haben Zeit, es geht jetzt um das Projekt Kind und die haben Zeit und entsprechend, gerade wenn sie jetzt eine donorgene Insemination, eine Samenspende in Anspruch nehmen wollen, sich diese Gedanken explizit zu machen, denen drängen sie sich zum Teil auf, was eben anderen, wie du jetzt gerade gesagt hast, sich überhaupt nicht aufdrängen. Das ist zum Teil natürlich sehr belastend und man möchte sich ja nicht mit schwierigen Themen auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine echte Ressource, muss man sagen. Ja, also so gut vorbereitete Eltern wie Paare aus Kinderwunschbehandlungen gibt es selten, ja, die sich so damit auseinandergesetzt haben, die so viel darüber geredet haben, die so viel überlegt haben, kann ich das, wie wird das und wenn das Kind da ist, wie machen wir das denn dann? Entsprechend auch, jetzt sage ich mal, schlussendlich in einer gewissen Weise psychologisch vorbereitet sind.
Ja, und meine Erfahrung ist auch, dass es bei diesen Gesprächen, die die Paare dann führen, also ich habe das noch nie erlebt, dass dann ein Mann gesagt hat, ne, Samenspende mache ich nicht und die Frau war auf dem Standpunkt, Samenspende will ich auf jeden Fall, sondern eher so, die Paare haben angefangen, sich darüber auszutauschen und sind dann gemeinsam in eine Richtung gekommen. Und natürlich gibt's auch Paare, die dann sagen, nee, Samenspende ist nicht unser Weg, aber nicht so sehr einer überstimmt den anderen, sondern eher so gemeinsam dahin zu kommen und sich eben viele Gedanken gemacht zu haben, welche Wege, Familie zu werden, sind uns wichtig und wie wichtig ist uns halt die genetische Abstammung des Kindes von uns. Und da ist halt meine Erfahrung auch, dass das einen Moment Zeit braucht. Ne? Du hast es eben auch an Freunden genannt. Aber dass viele da auch zu einer guten Entscheidung kommen. Und andersrum würde ich auch sagen, das ist jetzt für Männer beim Thema Samenspende auch nicht schwieriger als für Frauen beim Thema Eizellspende. Da sind genau die gleichen Fragen. Auch wenn natürlich eine Frau dann die Schwangerschaft erlebt, auch wenn es eine Eizellspende war. Aber ich kann das sagen aus den Beratungen, die Frauen stellen sich auch alle diese Fragen und da gibt es auch den Anfreundeprozess.
Das kann man ja auch gut nachvollziehen. Kann man ja auch gut nachvollziehen. Also ich finde, das ist nicht komisch oder dergleichen, ne? Dass Männer sich diese da erstmal, ich sag mal, so ein bisschen erschrecken oder dergleichen und erstmal das, ich sag mal, rein bildlich schon vergegenwärtigen müssen, wie das denn läuft. Rein einfach von dem her, wie kommt der Spender dazu? Wie macht man denn das überhaupt? Und der Same, wo ist der dann? Und haben wir mit dem später was zu tun und dergleichen?
Also meine Erfahrung ist, dass die Männer, die dann zu diesem Weg Ja sagen, auch eine sehr genaue Vorstellung davon haben, was eigentlich ihre Vaterrolle ist. Und da sind dann eben ganz viele Aspekte drin von Dasein, sich kümmern, weitergeben, Nähe leben und erleben und Nähe geben. Und auch wenn es eine schwierige Entscheidung ist oder eine schwierige Lebenssituation zu sagen, ich kann meine Gene nicht weitergeben, sind diese Männer in meiner Wahrnehmung eben dann sehr gefestigt da drin, was ist eigentlich der Wert ihrer Elternschaft und worin liegt dieser Wert, Eltern zu sein? Und das ist in meiner Erfahrung nach auch relativ unabhängig davon, ob der Kinderwunschprozess dann mit einer Samenspende weitergeht oder auch mit einem Kind, was schon da ist, also zum Beispiel mit einem Pflegekind, aber dass die irgendwie für sich sehr klar haben, warum sind sie wichtig als Vater, ja aus dem Tun, aus dem, was sie tun.
an was machen Sie es denn fest? So ein richtiger Vater, ein richtig guter Vater. Woran erkennen Sie denn den? Ja, und kein einziger kommt natürlich auf die Idee, das biologische Erbgut stammt von ihm, sondern das sind diese Dinge, die du jetzt gerade genannt hast. Ne? Wie kümmert er sich um das Kind? Wie ist er da für es? Wie responsiv ist er und dergleichen? Und das kann zum Teil schon vieles tatsächlich auch entsprechend auflösen. Das andere ist noch wenig so, vielleicht das schieben wir noch gerade noch nach, diese Frage, dass gerade wenn der Spenderprozess dann auch offen ist, also das heißt, die Eltern mit dem Kind dann auch reden darüber, wie ist das geworden, dass die Väter dann Angst haben, spätestens in der Pubertät wird dann jede zweite Antwort von dem sein, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist sowieso ich mein richtiger Vater oder dergleichen. Ja, kann man sich gut vorstellen, dass das sozusagen eine Angst ist. Und man kann sich durchaus gut vorstellen, dass gegebenenfalls so ein pubertärer Lümmel dem Vater das auch um die Ohren knallt. Ja, und wenn ihn das dann tatsächlich völlig aus dem Gleichgewicht bringt, ja, und er dann sozusagen mit offenem Mund abzieht, ohne irgendwas zu sagen, dann muss er wirklich nochmal drüber nachdenken, sagen wir mal, wie klar passt es wirklich zu meinem Konzept? Wie sehr stehe ich da dazu? Wie sehr sage ich, finde ich eine gute Idee? Und das ist das, wie ich später Vater sein möchte. Da müssen wir dann nochmal drüber reden.
Ja, und ich glaube, also ich sage an dem Punkt, oder ich glaube, das ist auch so, es ist ja der Job von Jugendlichen, sich maximal gegen ihre Eltern aufzulehnen. Und die haben ganz feine Antennen dafür, das zu finden, was die Eltern am allermeisten trifft. Und wenn man jetzt keine Familie ist mit einer Familienbildung durch Samenspende, dann finden die Jugendlichen auch andere Sachen, mit denen die einen ganz, ganz doll persönlich verletzen können. Und das ist wichtig, sich klarzumachen. Das passiert ganz häufig bei Jugendlichen. Und es sind einfach die Antennen der Jugendlichen, die dazu führen, das Schmerzhafteste jetzt rauszuholen und einem entgegenzuschleudern. Und so ähnlich, wie wir es eben hatten beim, dass man das dann nicht so persönlich nimmt, die Elternaufgabe ist dann eben auch zu sagen, okay, der Jugendliche ist in einer Entwicklungsphase, wo er versucht, mich maximal zu verletzen. Das gehört zur Entwicklung dazu. Das heißt nicht, ich muss das hinnehmen und ein Opfer davon sein, aber ich sollte nicht so genau auf die einzelnen Worte hören, die der Jugendliche mir da entgegenknallt. Und dann kann man auch mal andere Eltern fragen, was deren Jugendliche so zu denen sagen und welche Schwachstellen die sich rauspicken. Und wenn man schon ein jugendliches Kind hat, dann kann man auch nochmal auf die ganze Zeit zurückreflektieren, in der man Liebe und Anleitung in dieses Kind investiert hat. Und dann kann man sich nochmal selber fragen, bin ich hier wirklich kein richtig gutes Elternteil? Und dann ist die Antwort meistens klar.
Ja. Also wir auf Elternabenden zum Thema Pubertät, die wir mitunter auch machen, habe ich schon formuliert, also fühlen Sie sich durchaus etwas geadelt dadurch, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter so richtig in Clinch geht mit Ihnen, weil es auch etwas bedeutet, oder zumindest häufig, üblicherweise glaube ich, bedeutet, er oder also die Tochter, der Sohn, ist sich der Beziehung selber so sicher, dass er der Mutter, dem Vater echt was an die Ohren klatschen kann und er weiß, deswegen fliege ich nicht raus oder deswegen kann die Mutter mir am nächsten Tag trotzdem wieder nett Tschüss sagen, wenn ich aus dem Haus gehe oder dergleichen.
Genau, das ist eine Entwicklungsstufe in der Eltern-Kind-Beziehung und da geht es in der Regel nicht darum, was wirklich der Inhalt ist von dem, was da gesagt wird.
Genau.
Manchmal erweckt es den Eindruck, dass Männer gar nicht so betroffen sind vom unerfüllten Kinderwunsch. Heute haben wir gehört, dass diese Zeit auch sie stark beschäftigt. Sie gehen häufig anders damit um als Frauen und es ist wichtig, innerhalb der Partnerschaft regelmäßig darüber zu sprechen, damit keine Missverständnisse entstehen und die emotionale Verbindung gepflegt wird. Außerdem kann eine Beratung helfen, sich selbst für solche Gespräche zu sortieren. Vielen Dank, lieber Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.